Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Für die meisten Geschichten braucht es ja nicht zuletzt das, einen, dem man die Rolle des Bösewichts zuschreiben kann. Und wenn man die Geschichte der Reformation erzählt, Achtung aus Sicht der Reformatoren, dann ist ein Papst der Renaissance auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Rolle des bösen Gegenspielers, nämlich Rodrigo Borgia, besser bekannt als Alexander VI. Denn der galt den Zeitgenossen ja als Personifizierung eigentlich von allem, was man am Papsttum rundweg so ablehnt. Und tatsächlich, Alexander VI. War nicht zimperlich, was die Durchsetzung eigener Machtinteressen anging und vor allem auch, was die Interessen seiner Familie anging. Denn der hatte nicht weniger als 4 anerkannte Kinder. Dass man dieses Leben immer mal wieder verfilmt hat, eigentlich kein Wunder bei dem Stoff. Vor 520 Jahren ist er gestorben und Alfred Schmitz geht den Spuren dieses schillernden Papstes nach.
Als Rodrigo Borgia im Januar 1431 in Chativa, einer Kleinstadt in der Nähe von Valencia, geboren wird, ist sein Onkel mütterlicherseits, Alonso, Bischof von Valencia. Die römische Kirche befindet sich damals in unruhigen Zeiten. 3 Päpste konkurrieren um die Vorherrschaft. Bischof Alonso de Borgia taktiert in diesen Wirren so geschickt, dass er seine Position festigen, seine Macht ausbauen und seinen Reichtum mehren kann. Doch nicht nur das. Er steigt zum Kardinal auf und wird nach Rom berufen. Von Rom aus, in der Schaltzentrale, nimmt Alonso de Borgia Einfluss auf die Karriere seiner beiden Lieblingsneffen Luis Juan de Mila und Rodrigo Borgia, denen er in Chativa und Valencia hohe Kirchenämter verschafft. Später ermöglicht Alonso den beiden das Studium des kanonischen Rechts an der renommierten italienischen Universität von Bologna und ebnet ihnen damit den Weg für eine Laufbahn innerhalb der Kirchenhierarchie. Als Alonso 1455 zum Papst gewählt wird und als Calixtus III. Sein Amt antritt, holt er seine Neffen Rodrigo und Luis Juan nach Rom und macht sie zu Kardinälen, obwohl er damit dem Grundsatz zuwiderhandelt, nur einen nahen Verwandten ins Kardinalsamt erheben zu dürfen. Mit dieser Regelung hatte man dem zügellosen Nepotismus, der Vetternwirtschaft, Einhalt gebieten wollen, wie er von einigen Päpsten zuvor betrieben worden war. Dass Papst Calixtus keine Skrupel hat, mit der zweifachen Ämtervergabe an seine Neffen diese Regel zu brechen, sei dem damaligen Zeitgeist geschuldet, sagt Volker Reinhardt, Historiker, Professor im schweizerischen Fribourg und Borgia-Biograf.
Es ist ein langer Prozess im sogenannten Renaissance-Papsttum, das sich immer mehr auf die Verwandtenförderung fokussiert. Der Einzelne ist Teil eines größeren Abstammungsverbandes, einer Sippengemeinschaft und seine Aufgabe ist es, dieses Kollektiv der Blutsverwandten um jeden Preis zu befördern. Das Papstamt steht dem entgegen, weil es ja im Gegensatz etwa zur französischen Monarchie nicht dynastisch verfasst ist. Im Papstamt folgt in der Regel nicht der Sohn auf den Vater. Auch das hat es in ferner Vorzeit einige Male gegeben, aber es war natürlich nicht vorgesehen. Für die Kirche und den Papst zählte eigentlich nur die individuelle Würdigkeit, aber die Maßstäbe der Menschheit in dieser Zeit, Blut ist dicker als Wasser, besagten eben, die Familie ist viel wichtiger und die Erhöhung der Familie ist das oberste Ziel eines Menschenlebens.
Für den gerade einmal 26-jährigen Rodrigo Borgia macht sich das Prinzip der Vetternwirtschaft bezahlt. Der mächtige Onkel hält ihn für besonders förderungswürdig und macht ihn zum sogenannten Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche, so die einstige Amtsbezeichnung des Leiters der päpstlichen Kanzlei. Rodrigo Borgia wird somit nicht nur zum zweitmächtigsten Mann innerhalb der Kurie, sondern auch zu seinem potenziellen Nachfolger auf dem Heiligen Stuhl. Trotz seines hohen Kirchenamtes unterhält Rodrigo rege Liebesbeziehungen zu römischen Frauen. Er hat sogar Kinder mit seinen Geliebten. Auf ernsthafte Bindungen legt Kardinal Rodrigo Borgia keinen Wert. Doch das ändert sich, als er Vanozza de Catanei kennenlernt. Die Tochter einer gut situierten römischen Handwerks- und Künstlerfamilie ist etwas über 30 Jahre alt, als Rodrigo mit ihr eine Beziehung eingeht, die fast eheähnliche Formen annimmt und damit eigentlich den Grundsätzen des Zölibats widerspricht, das im 11. Jahrhundert im Zuge einer Kirchenreform eingeführt worden war.
Dieses Zölibat steht als künstliche Norm gegen ein für die damaligen Menschen natürliches Verhalten. Und das Natürliche ist meistens stärker als das Künstliche im Menschen. Und deswegen stand das Zölibat eigentlich, etwas metaphorisch gesprochen, immer auf verlorenem Posten. Also sehr viele hohe Kleriker, auch Päpste, haben, modern ausgedrückt, Lebensabschnittsgefährtinnen gehabt und haben Kinder gezeugt, weil das eigentlich als natürlich und auch von Gott in der Natur des Menschen angelegt galt. Deswegen galten auch Verstöße gegen das Zölibat, je nach Weltanschauung der Kleriker selbst, als eher verzeihliche Fehltritte oder eben bei sehr streng Gesinnten dann tatsächlich als Todsünden. Aber die Meinungen darüber waren durchaus geteilt. Und das Klima des 15. und frühen 16. Jahrhunderts war eher so, dass man das Menschliche allzu Menschliche akzeptierte.
Kardinal Rodrigo Borgia muss daher keine große Welle des Protestes und der Entrüstung fürchten, als er Vanozza di Catanei, die als gut aussehend und klug beschrieben wird, offiziell zum Werkzeug seiner nepotistischen Pläne macht. Volker Reinhardt.
Er muss sie als eine Frau angesehen haben, mit der ein Kardinal eine längere Liaison eingehen konnte, ohne sich zu kompromittieren. Er wollte jetzt offenbar eine Dynastie begründen, Kinder zeugen, die er auch mit vornehmen Familien verheiraten kann. Und dazu brauchte man eine Frau wie Vanozza.
Vier Kinder gehen aus der Beziehung hervor. Cesare, Giovanni, Lucrezia und Joffre. Für sie entwickelt der Kardinal echte Vatergefühle. Er lässt sie sogar notariell als legitime Nachkommen anerkennen und macht sie später zu Akteuren seiner dynastischen Strategie. Als Papst Alexander VI. Versorgt er sie mit Titeln und Ämtern. Die Hauptrollen in seinem Machtkalkül spielen zweifelsohne Cesare und Lucrezia. Cesare ist gerade 17 Jahre alt, als ihn sein Vater zum Kardinal, später zum Erzbischof macht. Mit seiner Mischung aus Ehrgeiz und Rücksichtslosigkeit passt der Erstgeborene bestens in die machtpolitischen Pläne des Borgia-Papstes. Cesare übernimmt die Funktion des Feldherrn, der siegreich Kriege führt, so für den Ausbau des Borgia-Imperiums sorgt und auch selbst zu einem mächtigen Renaissancefürsten aufsteigt. Skrupel kennen dabei weder Cesare noch sein Vater, der Papst, der im Hintergrund die Strippen zieht.
Als Cesare Borgia, also der Lieblingssohn des Papstes, mit dessen Genehmigung den nördlichen Kirchenstaat, also die heutige Region Romagna, erobert, ist man mit einer unvorstellbaren Grausamkeit und Gewalt vorgegangen. Man hat das gegebene Wort gebrochen, man hat geschlossene Verträge nicht beachtet. Also diese Normenverstöße sind da und sie haben in Europa Bestürzung ausgelöst. Das steht außer Frage.
In Kirchenkreisen selbst regt sich kaum Protest gegen das immer stärker werdende Borgia-Regime unter Führung dieses rigiden und machtbesessenen Pontifex, der in seiner Selbstverliebtheit kaum zu überbieten ist und der mit sich vollkommen im Reinen scheint.
Er hat sich als guten Christen verstanden. Er war der Meinung, dass sein Handeln mit den Grundsätzen des Papstamtes, der Kirche und der christlichen Religion vereinbar sei. Und das hing vor allem damit zusammen, dass er nicht nur sich selbst vom Heiligen Geist zur Führung der Kirche erwählt glaubte, sondern seine ganze Familie kollektiv mit erhoben sah. Und deswegen war eben auch ein entschlossenes, gewaltsames Handeln im Interesse der Familie für ihn gerechtfertigt.
Während Cesare die Interessen des Borgia-Clans auf dem Schlachtfeld vertritt, soll Alexanders Tochter Lucrezia durch eine geschickte Heiratspolitik von Nutzen sein. Immer wieder tritt sie, den Wünschen ihres päpstlichen Vaters entsprechend, vor den Traualtar. Die erste Ehe wird mit päpstlicher Duldung nach 4 Jahren aufgelöst, weil ein anderer Mann besser in Alexanders Planungen passt. Alfonso von Aragon ist ein Sohn des Königs von Neapel. Mit ihm als neuem Gatten seiner Tochter Lucrezia gewinnt man dieses Königreich als Verbündeten. Doch als sich Papst Alexander VI. Und sein Sohn Cesare mehr von einer pro-französischen Politik versprechen, fällt Alfonso von Aragon in Ungnade und wird später, wahrscheinlich auf Cesares Anweisung, ermordet. Nie vorher war ein Pontifikat so sehr von weltpolitischen Machtinteressen bestimmt wie das von Papst Alexander VI. Ein brutales und rücksichtsloses Vorgehen mit weitreichenden historischen Konsequenzen, wie Borgia-Biograf Volker Reinhardt meint.
Alexander VI. Ist der herausragende Teil eines Phänomens, das, ich glaube, das darf man mit aller Vorsicht sagen, nicht vorrangig, aber auch an den Ablösungsprozessen der Reformation beteiligt ist. Für Luther, Zwingli und Calvin war das Papsttum als eine Institution des Bösen, des Unsittlichen, der Gewalt und des Blutvergießens erwiesen. Und Alexander VI. Hat erheblich mit dazu beigetragen, das Bild des Papsttums, das Image des Papsttums sehr schwer zu beschädigen.
Als Alexander VI. Im August 1503 im Alter von 72 Jahren stirbt, beginnt damit auch der Niedergang des Borgia-Imperiums. Vanozza de Catanei, die ehemalige Geliebte von Alexander VI., stirbt mit 76 Jahren als wohlhabende und angesehene Frau in Rom. Ihr Begräbnis wird zu einem gesellschaftlichen Ereignis, an dem auch hochgestellte Geistliche teilnehmen. Auf ihrer Grabplatte wird erwähnt, sie sei die Mutter vier berühmter Papstkinder. Eine Ehrerbietung, die einen späteren Pontifex stört. Clemens VIII. Sieht in der Grabstätte ein Symbol päpstlicher Unmoral und lässt sie beseitigen. Viele Jahre später taucht die verschwundene Grabplatte fast unbeschädigt wieder auf. Heute erinnert sie in der Basilika San Marco, mitten in Rom, an die Mutter der vier berühmten Borgia-Sprösslinge.
Papst Alexander VI., so schillernd wie umstritten und seit 520 Jahren tot. Alfred Schmitz hat das Leben dieses Papstes nachgezeichnet.